Ja, liebe Leute, letzte Folge von Flutlicht und Flipcharts, zumindest vor der Sommerpause. Heute bei uns zu Gast einer, der schon für den BVB gespielt hat und dann auf der ganzen Welt ganz viel Wissen sammeln durfte.
Und jetzt stellt er sich wieder in den Dienst von Borussia Dortmund und wendet sein vielfältiges Know-how bei unseren Nachwuchsfußballern im NLZ an.
Der Zauberbegriff hierbei lautet Leadership Academy. Was genau dahinter steckt und wie unser heutiger Gast, Dr. Tim Kübel, unsere U-Spieler noch besser und charakterstärker machen will, das erzählt er uns jetzt. Ich bin Boris Dawidowski.
Mein Name ist Christoph Bürkamp.
Let's go.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Ja, dann nochmal herzlich willkommen aus der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund an der B1. Und unser Gast, du bist wahrscheinlich gar nicht so oft hier. Ne? Dein Arbeitsplatz ist eigentlich am Trainingsgelände.
Genau, also vor 15 Jahren, als ich noch hier Spieler war, war ich öfters hier. Aber seither, glaube ich, 4-5 Mal maximal.
Okay, wir fangen diese Gespräche immer ganz gerne mit einer Schnellfragerunde an, einfach damit unsere Hörerinnen und Hörer dich besser kennenlernen und damit wir uns auch so ein bisschen warm quasseln. Mhm. Von da komme ich her.
Aus Nagold, aus dem Schwarzwald.
Also ein bisschen hört man das, glaube ich, auch noch, ne?
Könnte man, wenn ich es wollte.
Auf die Arbeit beim BVB freue ich mich, weil
ich mit absolut tollen Menschen arbeite, also Spielern und Stuff.
Mit diesen drei Wörtern würde ich mich beschreiben.
Spaß, Bedeutung, Verantwortung.
Oh, ich glaube, die Kombination hatten wir noch nicht. Sehr schön. Gut, dass du hier bist.
Ja.
Wenn ich an Borussia Dortmund denke.
Ja, denke ich an echte Liebe. Also ich bin in der Zeit kamig und das ist für mich immer noch ein Verein mit absoluter Liebe, Emotion, Intensität.
Sehr schön. Und nach Feierabend mache ich am liebsten?
Was mit meinen Freunden.
Okay. Und da du ja selber mal gekickt hast, auf dem Platz ist meine Position?
Vorbereiter. Ganz egal wo. Also ich war Stürmer, Mittelfeldspieler, Rechtsverteidiger ganz am Ende und für mich gibt's kein geileres Gefühl und das meine ich wirklich so, wie ich sage, als einen Assist zu machen und warten, bis hoffentlich der Torschütze auf mich zugerannt kommt mit der Mannschaft. Aber das Vorbereiten macht mir besonders Spaß und ganz egal von wo ich das tue.
Sehr gut. An der Stadt Dortmund mag ich.
Wie klein sie noch ist. Also speziell gerade aus Nagold kommend ist sie relativ groß, aber jetzt verglichen mit London ist sie echt überschaulich klein.
Ja, über London sprechen wir mit Sicherheit gleich auch nochmal. Und weil du schon so viel rumgekommen bist, bin ich jetzt gespannt. Mit dieser Persönlichkeit würde ich gerne mal einen Pilz an der Theke trinken.
Oh, Nelson Mandela.
Okay. Und das allerletzte, aber auch sehr wichtig, der beste BVB-Spieler aller Zeiten, deiner Meinung nach, lautet...
Wahrscheinlich Mario Götze. Also er ist ein Jahr älter als ich und ich durfte, als ich damals zum BVB kam, mit ihm ein paar Mal trainieren und habe gesehen, was er als 18-Jähriger schon konnte. Und das war wirklich außergewöhnlich. Und auch, glaube, was er durchgemacht hat persönlich und trotzdem so performt zu haben, ich meine, er hat uns zum Weltmeister geschossen. Ja, er ist für mich ein absolutes Ausnahmetalent. Und auch ein toller Mensch.
Das ist interessant, weil also es gibt ja mehrere Stimmen auch, die sagen, sie waren beim ersten Training bei den Profis von Mario dabei und haben halt gleich gedacht, so
hat man
nach
öfter
der
gehört,
ersten
ne?
Ballannahme, ja. Das war wohl so ein Diago oder sowas und dann blieb der so an seinem Fuß kleben und alle kurz so, okay, ja. Wer ist er?
Ja.
So, ne?
Ja.
Sehr schön.
Stark.
Also wir haben es schon so ein bisschen im Intro anklingen lassen. Du bist zurück beim BVB, so richtig seit dem 1.1. diesen Jahres, und zwar als Koordinator für Kultur und Entwicklung in unserem Nachwuchsleistungszentrum. Aber du hast ja eigentlich eine ganz weit zurückliegende Vorgeschichte mit dem BVB, die beginnt im Grunde genommen am 1.1.2010, also vor 16 Jahren. Erzähl mal.
Wow. Ja, schon lange her. Ja, wie schon vorher gesagt, also ich komme aus dem Schwarzwald, aus Nagold. Also ich könnte auch schwer beschwätzen, wenn ich es Wolle wird, aber ich spreche jetzt einfach mal Hochdeutsch, weil ich glaube, das bei mehr Leuten ankommt. War immer brutal fußballverrückt. Also ich war der prototypische, damals noch in den 90er Jahren aufgewachsen, der wo Sportschau geguckt hat und gedacht hat, ey, da will ich mal irgendwann sein. Genau, siebte Klasse, also schulisch habe ich auch nie wirklich viel drauf gegeben. Siebte Klasse, das waren die besten 2 Jahre meines Lebens, sage ich immer. War wirklich nie gut, war immer voll fokussiert auf den Fußball. Und habe davor schon im Vorgespräch gesagt, ich war sehr akzeleriert. Das heißt, ich war früh physisch sehr stark, war Stürmer, war schnell. Ich habe mein Leben lang, glaube ich, also wenn man das vergleicht prozentual mit der Weltbevölkerung, ich glaube, ich bin im Top-Perzentil für 16er-Schießen, weil wir haben jeden Tag 16er-Schießen gemacht, also in meiner Freizeit. Also ich konnte unfassbar gut aufs Tor schießen, alles unterbewusst. Also ich wusste nicht wirklich, was ich mache, ich wusste nur, dass er reingeht oder wie er reingehen sollte. Genau, und habe dann in meinem Heimatdorf gespielt bis zur D-Jugend, bin dann in die nächstgrößere Stadt bis zur C-Jugend und bin dann zum TuS Ergensingen, heißt der Verein. Das ist im Heckengäu. Auch in der Nähe von Nagold, zwischen Tübingen und Nagold. Genau, und der, warum ich TuS Ergensingen jetzt erwähne, weil VfL Nagold, wo ich davor war, wäre auch erwähnenswert, aber Jürgen Klopp hat da früher gespielt. Und ich bin dann dahin zur B-Jugend, wir haben in der Oberliga gespielt, sind gerade aufgestiegen und ich als akzelerierter Jüngergang habe uns dann mehr oder weniger mit der Hilfe natürlich von anderen geilen Mannschaft und einer geilen Einheit, haben wir tatsächlich als Aufsteiger den Aufstieg in die Bundesliga geschafft.
Okay.
Und habe dann da quasi noch ein halbes Jahr gespielt, und haben da halt nur den Ranzen voll bekommen. Also im ersten Spiel gegen Stuttgart 1-1 gespielt und dann hat es angefangen gegen Bayern 12-1 oder 11-2 und 8-0. Also nur verloren. Und hatte dann das Glück, dass wir gegen Hoffenheim U17 gespielt haben mit dem Trainer David Wagner. Und da war anscheinend Kloppo da, mhm, auf Heimatbesuch. Und ich habe da, wir haben 5-3 verloren, 2 Tore gemacht und eine Vorlage. Ja, und dann kam der Anruf und hat gefragt, hey, hättest du nicht Lust, mal bei uns zum Probetraining zu kommen? Und zu der Zeit war ich schon bei Freiburg im Probetraining, bei Hamburg, bei Stuttgart, bei den Stuttgarter Kickers, also bei ganz vielen südlichen Vereinen. Genau, dann kam der Anruf aus Dortmund und dann ging es relativ schnell. Und dann haben wir uns entschieden, hey, das macht hier entwicklungstechnisch wenig Sinn, in Ergensing zu bleiben, weil wir echt nur Park the Bus gespielt haben. Und habe ich mich entschieden, mit meinen Eltern zusammen zum 01.01.2010 dann letztes halbes Jahr U17 noch zum BVB zu kommen.
Mutiger Schritt, ne?
Ja, total. Also ich war auch damals schon ein riesen BVB-Fan. Ich glaube, seit 2002, seit der Meisterschaft da, also das hat mich so gepackt, war mein bester Freund Marc und ich, wir waren riesen BVB-Fans. Natürlich in einem See von VfB-Fans. Ja. Also dagegen musste man sich auf jeden Fall wehren. Aber es war ein Riesenschritt. Aber was Dortmund ausgemacht hat, auch gegenüber Freiburg und Hamburg, war das Jugendhaus. Also ich weiß gar nicht, ob ihr das noch kanntet.
Das alte,
im Kreuzviertel, Matze, Conny Kleinsteiber als meine Zieheltern und das war wirklich so ein familiärer Kontext und wir hatten da so ein gutes Gefühl, dass sie gesagt haben, was Besseres wird nicht kommen.
Also für alle, die den Hintergrund nicht kennen, Matze Kleinsteiber ist heute Torwarttrainer, war auch Torwart bei Borussia Dortmund und dann eben eine Zeit lang eben als Paar dann die, ja sozusagen, Chefs im Jugendhaus.
Das waren empathische, aber auch strikte Chefs. Deswegen, also wenn ich bin jetzt in der Forschung über so, wie gehe ich mit jungen Menschen um und die haben da, glaube ich, also Conny war, glaube ich, oder ist Erzieherin, aber die haben unfassbar viel richtig gemacht.
Das sind immer die besten Chefs, ja. Kann man, glaube ich, so sagen. Auf jeden Fall krasser und bewegter Weg von dir ja schon bis zu diesem Zeitpunkt, auch bis zum Thema Jugendhaus, hast du gerade schon angesprochen. Jugendhaus an sich, ist es auch witzig, dass du es erwähnst, kann ich auf jeden Fall auch eine bisschen persönlichere Anekdote reinbringen, weil ich bin auch, also gebürtiger und aufgewachsener Dortmunder, bin sehr, sehr nah am Jugendhaus am Leibniz-Gymnasium zur Schule gegangen, hab da mein Abi gemacht und bin relativ häufig quasi den Weg von der Schule zur U-Bahn-Haltestelle Kreuzstraße, also für die Dortmunder ist das jetzt vor allem relevant, immer so ein bisschen da vorbeigelaufen jeden Tag und man wusste, dass es da ist ein Jugendhaus vom BVB, aber das war ja noch so ein bisschen versteckt hinter so Büschen und man hat es auch nicht so richtig gesehen und man hat immer versucht, zumindest in der jüngeren Schulzeit, also es ist keine 7., 8., 9., 10. Klasse, kommt da jetzt irgendwie mal ein Spieler raus oder wer wohnt da überhaupt und so, also es war immer, man hatte es immer so ein bisschen auf dem Schirm, vor allem natürlich ich selber auch damals schon BVB-Fan, ist klar. Aber wie war das denn dann konkret für dich, als du dann da wirklich eingezogen bist, relativ weit weg von zu Hause, hast du gerade schon gesagt, war schon härter wahrscheinlich für dich. Wie war das für dich und wer hat da vor allem noch so gewohnt zusammen mit dir?
Zuerst die Entscheidung, also für mich, ich lebe nach einem Motto, dass on the other side of fear, good things happen. Und ich glaube, Dinge, vor denen man Angst hat, wo man eigentlich nicht weiß, schaffe ich das, kann ich das. Genau das. Also the magic you're looking for is in the work you're avoiding, sagt man. Also da ist die Magie. Und deswegen, ich bin immer ein Freund davon, auf Dinge zuzugehen. Und das habe ich da wahrscheinlich nicht gewusst, aber gefühlt und gemacht. Und deswegen ich hatte Angst, aber ich wusste, du musst es machen. Wer mit mir gewohnt hat, Koray Günther, war Profi Thomas Eisfeld, Julius Hölscher.
Koray Günther war übrigens auch bei mir auf der Schule, auf dem Leibniz-Gymnasium.
Stimmt, ja. Ich war auf der Wilhelm-Röntgen-Realschule das erste halbe Jahr. Ich
direkt war nebenan.
Direkt nebenan. Ja, guck. Bei den weniger schlauen Menschen. Und bin danach aufs Goethe. Nee, das war so. Oder eher faul war ich, aber auch nicht der cleverste. Bin danach aufs Goethe, aber wer war noch da? Ich habe Mario Götze vorher erwähnt, er ist sein bester Freund zu der Zeit. Marcel Stenzel war im Jugendhaus noch, das heißt, Mario war öfters da. Mhm. Wen hat man denn noch da? Also, ich könnte jetzt Joao Pedro, Patrick Ditko, Herr Vinogi und Sola, Admir Terzic. Also ganz viele geile Typen, tolle, die sind ja wie Brüder für dich. Also das war jetzt nicht so groß wie jetzt im NLZ, das sind ja jetzt gerade 22 Jungs, bei uns waren es 9 oder 10. Mhm. Und wir hatten halt jeden Abend oft zusammen gegessen, regelmäßig hat Conny Events veranstaltet. Also es waren wie Brüder. Und auch wenn die jetzt vielleicht nicht Profis wurden, und das ist ja das Lustige im Fußball, du siehst sie nicht oft, aber wenn du dich siehst, du knüpfst genau da an, wo es damals war. Und das liebe ich auch, oder das, die Kraft sehe ich im Fußball oder im Sport allgemein, wo viel zu wenig Leute eigentlich drauf achten. Wie oft sehen wir das so transaktional, ne? Also wir machen was, um etwas zu bekommen. Aber so das Transformationale, was dadurch auch entstehen kann in dir selbst, das ist ja das. Und deswegen, also auch wenn ich jetzt viele Namen wahrscheinlich nicht mehr direkt erinnere, wenn ich sie sehen würde,
aber es wäre... Aber waren ja schon mal ein paar gute dabei, also kennt man auf jeden Fall. Ja,
gute Kicker, aber auch geile Typen.
Ja. Das ist ja, glaube ich, auch das, kennt man, glaube ich, auch von sehr guten Freunden, die man dann auch irgendwie nicht so häufig sieht. Vielleicht mal einmal im Jahr, ein halbes Jahr und dann trifft man sich und dann ist das wie, als hätte man sich irgendwie vorgestern gesehen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie das, was du beschreibst. Mario, klar, als so wahrscheinlich mit prominentesten Akteur aus deiner U-Zeit-Bubble da, hast du schon genannt. Wer waren denn noch so deine Trainer und vor allem auch Mitspieler beim BVB in den U-Mannschaften, in denen du dann unterwegs warst?
Ich glaube, die Trainer sind fast erwähnenswerter, weil ich war echt privilegiert. Das werde ich nachher, also das Wort Privileg, das hänge ich sehr hoch, weil ich glaube, ich bin mir bewusst drüber. Also ich hatte eine mega tolle Kindheit, ich wurde geliebt, ich habe 2 tolle Schwestern, eine tolle Familie und habe dadurch eben auch die ganzen Möglichkeiten, über die wir gleich sprechen werden, habe ich dadurch bekommen, weil ich eben auch ein brutal gutes Selbstgefühl hatte und hatte dann auch Glück, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die auch gut sind. Ich kam zum BVB, das war Benny Hoffmann, der ist jetzt U23-Trainer bei Mainz. Mhm. Ich war quasi sein erster Transfer zum BVB. Das heißt, er hat mich auch, glaube ich, ein bisschen spezieller behandelt. Wir sind heute noch gut im Kontakt. Ich war schon ein paar Mal in Mainz bei ihm, um ihn zu besuchen, weil er auch ein toller Mensch ist. Also Benny war U17, Peter Hyballa war dann noch in der U19. Okay. Bei dem durfte ich dann schon öfters mittrainieren und auch mitspielen und da habe ich absolut legendäre Geschichten, die ich euch ein anderes Mal wahrscheinlich erzählen kann oder muss. Aber auch das ist ein toller Typ wirklich gewesen. Und dann hatte ich ja Hannes Wolf, Edin Terzic, die kam quasi als Duo zusammen zu U19. Ja. Hatte die ein Jahr, auch absolute Fußballfanatik und auch wirklich coole Vorbilder gewesen. Sascha Eike war dann noch die Krönung meiner U19-Zeit, auch ein toller Typ, das ist mittlerweile bei Gladbach. Ich glaube, der ist Leistungsbereich, Leiter, wie man das nennt heutzutage. Mhm. Auch ein Lehrer gewesen, also toller Mensch und auch seine Co-Trainer, wirklich tolle Typen. Und dann U23 war David Wagner, war noch da, genau. Und das waren so beim BVB meine Top-Trainer und die Spieler, mit denen ich spielen durfte. Also U23, da waren dann echt Schwergewichte auch dabei. Also Jonas Hofmann, Marcel Halstenberg, Marvin Bakalorz, Florian Hübner, Zlatan Alomerovic, Erik Durm. Also wirklich ganz viel und das ist ja das Lustige, wir vergleichen uns ja ganz oft, auch wenn es echt falsch ist, speziell im Fußball. Also ich sage das, glaube ich, jeden Tag mindestens einmal, dass sie sich mit sich von gestern vergleichen sollen, nicht mit jemand anders heute. Mhm. Aber als Spieler machst du das natürlich trotzdem. Und ja. Ich habe mich ganz oft gerade mit Jonas Hofmann, der war rechtes Mittelfeld, auch oft gegen mich gespielt und ich hatte halt wenig Chancen. Und ich war einer von 2 Spielern, der aus der U19 in die U23 kam. Also ich konnte schon was und ich habe das selber auch nie geglaubt. Und es war noch Kerim Demirbay, der mit mir gezockt hat. Also wir 2 kamen in U23. Mhm. Und ich habe halt gegen Jonas Hofmann, da hast du halt wenig Chancen gehabt. Aber da hat sich halt erst nachher herausgestellt, dass es ein absoluter Weltklasse-Fußballer war und dass ich eigentlich gar nicht so schlecht war. Nur in dem direkten Vergleich war ich eben dann schlechter und habe deswegen gesagt, okay, vielleicht ist der Weg Profifußball doch nichts für mich.
Was würdest du sagen, was hattest du dann trotz all dieser... Ja, Umstände will ich es nicht nennen, aber trotz allem, was du dann quasi realisiert hast für dich selber, was hast du daraus dann für trotzdem sportliche Ziele für dich definiert? Oder was warst du zu dem Zeitpunkt vielleicht für einen Spieler, als was für einen Spieler haben dich diese ganzen Coaches, die du dann auch gerade genannt hast, vorgefunden? Das ist ja vorhin schon ein bisschen beschrieben.
Also ich war nie der technisch stärkste Spieler. Ich war immer einer, der über die Mentalität, über die Einstellung kam. Schon immer. Und deswegen war ich, glaube ich, auch, bei Hannes war ich als Jungjahrgang Vizekapitän oder im Spielerrat, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Und auch wenn ich mit Hannes und Edin habe ich heute auch noch guten Kontakt. Er hat mich immer beschrieben als jemand, der immer Verantwortung übernommen hat, der das Richtige tun wollte, auch wenn manchmal so die technischen Fähigkeiten gefehlt haben, das direkt umzusetzen. Aber ich war immer jemand, der angeführt hat über Intensität, über Arbeitseinsatz, über die Dinge, die im BVB damals auch ausgezeichnet haben, muss man auch sagen. Ne? Also heute sprechen wir ganz viel über die feinen Füße und sowas. Das waren damals andere Zeiten. Das war Heavy-Metal-Fußball, Gegenpressing, gib ihn. Und da war ich voll der Typ dafür. Genau, also das war eher so der Spielertyp, der ich war. Aber wie gesagt, also ich hatte diese Tugend, selbstkritisch zu sein, die war bei mir eine Untugend. Also ich war sehr, ich habe mich immer kleiner gemacht, als ich es wirklich war. Das sehe ich jetzt im Nachhinein auf jeden Fall. Also ich hatte aber auch kein Umfeld, keiner hat Fußball gespielt mit mir in der Familie. Das heißt, keiner konnte mir sagen, Tim, auch wenn du gerade nicht spielst, bleib dran. Es ist hart, es muss hart sein, aber guess what, bleib dran. Das hat mir damals keiner gesagt. Also der Tenor war immer, ja, überleg halt mal, was du noch studieren willst, Schule machen, bla bla bla. Und weil das hat mir natürlich geholfen, das zu erreichen, was ich jetzt erreiche. Aber es hat natürlich auch ein bisschen davon weggenommen, was ich erreichen hätte können im Fußball.
Super genau. Spannend, ja.
Wir verschweigen jetzt mal an dieser Stelle, welche Karriereentscheidung du nach der U23 bei Borussia Dortmund gewählt hast. Also bist du zu einem anderen Verein gegangen, auch hier aus der Gegend. Und danach, finde ich, fällst du nochmal eine richtig mutige Entscheidung und sagst, ich gehe in die USA. Und du sagst sogar rückblickend, die Zeit hat mein Leben komplett verändert. Wieso? Wie?
Ja, das war mit Abstand die prägendste Entscheidung. Also nicht zu Schalke zu gehen, das habe ich gemacht, weil ich damals eine Ex-Freundin hatte und wollte in der Gegend bleiben. Und wie das oft so ist, dann war 5 Monate später Schluss. Und ich hatte halt einen besten Freund vom Goethe-Gymnasium noch, der war Schwimmer. Der hat sich auf Olympia 2016 vorbereitet.
Und in den USA?
Genau, und in Deutschland, okay. Ich glaube, jeder, der sich mit dem Unisystem auskennt, der weiß, die Integration Elite-Sport und Uni
schwierig.
Ist sehr schwierig. Und er ist nach Amerika, an die University of Louisville in Kentucky gegangen. Und das ist eigentlich in der Mitte, irgendwo im Nirgendwo. Und er hat mir dann so beiläufig mal gesagt, weil ich habe dann bei Schalke gespielt, am Anfang die erste halbe Saison auch kaum gespielt, weil der Trainer eine andere Philosophie hatte. Und ich war einfach nicht happy. Und ich dachte mir so, dieser Wochenablauf als Profi, also du spielst Samstag, Sonntag, Regeneration, Montag frei, Dienstag bis Freitag trainierst du. Ich dachte, das kannst du jetzt nicht sein. Und ich konnte ich habe damals es auch in Interviews so gesagt, so ich war nicht erfüllt, ich wusste eigentlich gar nicht, was das bedeutet, aber desto älter ich werde, und desto mehr ich mich jetzt auch mit Sinn im Leben und Bedeutung beschäftige, desto klarer wird eigentlich, was mir gefehlt hat. Und hatte auf jeden Fall mit ihm gefacetimed und er meinte, ja, wir bauen hier gerade ein neues Fußballstadion, ich könnte mal den Trainer fragen, ob die jemanden brauchen. Und dann innerhalb von 3 Tagen war der Trainer in Deutschland und habe mich probiert zu rekrutieren. Die Geschichte habe ich schon 1000 Mal erzählt, aber die ist für mich wirklich so prägend, weil er kam mit den Worten rüber und sagte, Tim, ich mache dich vielleicht nicht den nächsten besten MLS-Spieler, aber ich mache dich einen guten Papa, einen guten Ehemann.
Und da das kann man ja gar nicht mehr Nein sagen, oder? Also
ja. Ja, vor allem interessant, dass ein Fußballtrainer rüberkommt nach Deutschland und dir eigentlich ein Incentive gibt, der mit Fußball primär gar nichts zu tun hat.
Ja.
Total. Und das war halt was, wo ich davor nochmal, ich hatte echt tolle Trainer mit Sascha, Benny, Edin und Hannes, wo wirklich überragende auch Menschen waren, aber die haben das nicht explizit so formuliert. Und in Amerika ist halt der Fokus ein ganz anderer, also kulturell, da geht es um andere Dinge. Genau, und er hat dann, also ich sage das ganz oft, bis dahin, also bis, ich sag mal so ein halbes Jahr hat es noch gedauert in Amerika und es hat auch richtig gekracht zwischen mir und dem Trainer, war der Shift von me to we. Davor war alles, wie kann ich am meisten aus dem BVB rausziehen, um mich selbst zu verwirklichen. Also Selbstaktualisierung nennt man das ja auf Englisch. Und er hat es geschafft, von me to we zu kommen. Also wie schaffst du es, auf Englisch sagst du Self-Transcendence, also mich selbst, was zu finden, wo größer ist als ich. Und ich würde jetzt mittlerweile argumentieren, dass das eigentlich der fundamentale Prozess sein muss in dem Leben von jedem Menschen.
Sowas zu finden.
Was zu finden oder zu realisieren, 10 weitere Tore, 5 Meisterschaften, die machen jetzt keinen Unterschied mehr, sondern jetzt muss ich was finden, wo die Menschheit, wo die Welt besser macht. Und der Prozess hat bei mir in Amerika stattgefunden, unter dem Trainer Ken Lauder.
Ich habe auch noch eine schöne Anekdote, als ich gelesen habe, dass du, das war ja wahrscheinlich dann ein Sportstipendium. genau, was du hattest. Ja. Genau. Eine Ex-Kollegin, ich war viele Jahre bei RTL, hat als sehr talentierte Tennisspielerin das auch mal gemacht. Ich erinnere mich leider nicht, an welcher Uni das war. Und sie meinte, als sie da ankam, hat der Trainer direkt zu ihr gesagt, es gibt drei Dinge, die ihr jetzt hier machen könnt. Trainieren, studieren und Freizeit genießen. Leider hat der Tag nur genug Zeit für zwei von den drei Dingen. Ihr könnt euch jetzt also überlegen, auf welche zwei ihr euch fokussieren wollt. Und wir brauchen, ne, ist klar, auf was sie sich dann fokussiert hat. War das bei dir auch so?
Ja, also der Tag ist sehr gut durchgetaktet. Also wir haben meistens morgens schon trainiert von 8:30 bis 9 oder 9:30 und danach haben dann deine Uniklassen angefangen. Und hast dann Uni gehabt, je nachdem, was du studiert hast. Ich habe Bachelor in Business Administration, also Finance gemacht, BWL auf Deutsch. Und je nachdem, was du studiert hast, also du hast natürlich auch Sachen studieren können wie Kommunikation. Jetzt in dem Fall, das war bei uns in Uni das Einfachste, auch wenn wir jetzt hier im Kommunikationsstudio sind, fällt mir gerade auf. Nee, aber das war so das Einfachste, weil es viele Online-Klassen hatte.
Ja.
Aber ich wollte halt auch was machen, wo transferierbar ist, wo ich danach was aufbauen konnte. Und ich wusste, dass ich... Nochmal, ich war in Mathe immer richtig schlecht, bis ich diese Ex-Freundin getroffen habe und die hat mich echt geboostet, auch in meinem Abi, in meinem MC. Auch da nochmal ein Shoutout. Das wäre alles nicht möglich. Das wäre alles. Ja, total, total. Das wäre alles nicht möglich gewesen. Und habe dann Finanzwesen studiert und hatte relativ viel Universität und musste auch viel lernen. Genau. Aber ich hatte trotzdem noch, und das, dieser Prozess ist von me to we, mein Trainer, der hat sehr viel mit Sprichworten auch gearbeitet und also wie halt Amerikaner auch sehr viel sind. Und er hat ein Sprichwort immer gesagt, not all readers are leaders, but all leaders are readers.
Okay.
Und ich habe da, und bis dahin habe ich kein einziges Buch gelesen, auch die im Deutschen habe ich nie gelesen, immer nur die blauen Bücher.
Die Zusammenfassung.
Die Zusammenfassung, ne? Die Lektüre-Schüssel. Aber da habe ich auch angefangen, dann mich damit zu beschäftigen. Das heißt, die Freizeit, die ich hatte, da komme ich gleich drauf, die Freizeit, die ich hatte, habe ich viel mit Lesen auch verbracht, also viel mit mich weiterbilden, probieren, eine bessere Person zu werden. Aber, und das muss ich auch dazu sagen, also ich reiße es nur an, für mich der Recruiting-Film nach Amerika zu gehen, war auch viel American Pie. Also die ganzen traditionellen amerikanischen Filme, das war für mich...
Das kam sehr überraschend.
Das war für mich, das hätte ich vielleicht dazu sagen müssen in meiner Jugend, bin im Bauwagen groß geworden, also ich habe viel mit viel meinen Kollegen gemacht, ich war in der Mofa-Gang. Also ich habe die ganzen Sachen gemacht, die auch Spaß machen den Jugendlichen.
Ja, ja.
Da war ich voll mit drin, deswegen auch eine meiner Dinge, Werte im Leben ist Spaß haben und Leuten Spaß vermitteln. Und ja, wir waren auf jeden Fall auf dem Campus bekannt, das Soccer House als Destination Freitag und Samstagabends. Also das mit mehr freue ich gar nicht, soll ich sagen.
Das reicht, glaube ich.
Ja. Man merkt, dein Tag hatte dann doch genug Zeit für alle drei Dinge. Ja, sieht sehr danach aus. Ich will das nur ganz kurz nochmal, weil du hast jetzt gerade einen Trainernamen genannt. War das so hauptsächlich die Person, wo du rückblickend sagen würdest, das war der große Einfluss auf mich? Oder welche inspirierenden Menschen hast du in den USA getroffen, von denen du sagst, als ich dann zurück bin nach Europa, die waren an wesentlichen Weichenstellungen beteiligt?
Ja, also einmal in der Universität of Louisville, Ken Lola, das war der eine. Und ich wurde halt, das hat sich ja dann so manifestiert, dass ich dann Kapitän wurde, dann wurde ich Präsident aller internationalen Studentenathleten.
Okay.
Dann wurde ich Präsident von allen Studentenathleten. Also ich habe mehr und mehr Verantwortung übernommen und auch mich wohl da drin gefühlt. Und da waren also Typen wie Donovan Mitchell, jetzt in der NBA, Lamar Jackson. Da musste ich halt für die quasi, also zu denen was vortragen, in Feedback einholen und das dann bei Konferenzen in ganz Amerika halt verteilen. Also er hat den Prozess angestoßen, dass ich wirklich gesagt habe, es geht nicht nur um mich, es geht und er hat gesagt, the rising tide raises all ships. Also wenn das Wasser sich erhebt oder höher wird, dann gehen ja alle Boote automatisch hoch. Das heißt, jeder sieht besser aus. Dann bin ich ja gedraftet worden nach Toronto und bin dann zurück an die Universität als Co-Trainer. University of North Carolina, Chapel Hill. Michael Jordan war da. Es ist eine von den Unis.
Kennt man, ja.
Also Louisville war athletisch mega gut, aber akademisch Mittelmaß, okay. Maximum. UNC war athletisch wirklich Top 3 und akademisch Top 3.
Okay.
Und was ich da halt kennengelernt habe, und da habe ich Professor Barbara Osborne, die hat mir so viele Türen aufgemacht, weil die das erkannt hat. Und ich muss ich nur dazu sagen, ich habe mich auch beworben, mein Freund war bei Louisville, ich wusste, ich kann da hin, aber das Stipendium, wo ich bekommen habe, haben sie erst gedacht, ja, 85%. Und da habe ich natürlich mit anderen Unis noch geschrieben, habe gesehen, okay, wie ist eigentlich mein Marktwert und habe halt dann auch mit der UNC schon geschrieben gehabt. Nur da kam ich nicht rein, weil mein NC irgendwie 3,8 oder sowas war.
Okay.
Und die haben mich nicht reinbekommen. Aber ich wurde, und das habe ich dann später rausgefunden, da ist halt, also ich konnte halt kein Englisch sprechen. Ich hatte in Englisch immer durchgehend eine 5. Aber ich war kein dummer Junge. Ich war einfach nur wirklich auch faul. Viel faul, muss man schon sagen, ehrlicherweise. Ich war sehr faul. Und die haben halt damals schon gesagt, so, hey, der Tim, der ist nicht dumm, der kann nur noch kein Englisch. Aber wenn der Englisch lernt, dann schafft er das. Und es war auch in Louisville so. Ich habe dann einen 1-2er Abschluss gemacht in BWL und kam dann quasi für einen Master zu UNC. Und da haben sie gesagt, so, hey, wir hatten dich damals schon als Case Study, dass es möglich ist, auch wenn du schlecht bist als Internationale in Englisch, dass du trotzdem mega Karriere machen kannst in der Uni. Und ich kam quasi dann, also es war so ein Full-Circle-Moment, kam dann als Masterstudent wieder an, als Trainer und musste dann auch oder durfte dann auch vor so eine Kommission und quasi über die Erfahrung sprechen, wie das ist als Internationaler, ne? Um da hoffentlich dann den Weg zu ebnen für Internationale in der Zukunft. Aber sie war eben auch, um jetzt hier einen Punkt zu machen, sie war eine Person, die das eben, die mit den Namen noch erkannt hat und die mir dann die Tür geöffnet hat, dass ich da quasi noch reinkam, weil da gab's auch, also mein Weg war nie gerade, es war immer zickzack und da musste ich da einen Test machen, um da noch reinzukommen und dann darüber. Also ich wollte eigentlich Co-Trainer sein an der Uni, aber am Ende musste ich quasi mich einschreiben in einen Master und habe da noch so extra Dinger bekommen und dann durchzukommen und war dann Co-Trainer meiner Nebentätigkeit und habe Vollzeit einen Master noch gemacht und war noch im Lehrstuhl angestellt für Sportwissenschaften.
Also ja. Muss man natürlich sagen, dann wirklich einen ordentlichen Rucksack aufgehabt, aber das macht ja deine Entscheidung, also was ich jetzt gerade erfahren habe, rückblickend, ja noch mutiger, dass du sagst, ich bin mit schlechtem Englisch in die USA gegangen. Ja. Vor allen Dingen muss ich auch sagen, umso löblicher, dass es dann auf der anderen Seite Menschen gab, die von Anfang an gesagt haben, okay, wir sehen aber trotzdem dieses Potenzial in dir, weil das ist ja auch so wichtig. Viele solcher Geschichten haben ja, ich würde sagen, alle solcher Geschichten haben immer irgendeine Person, wo du rückblickend sagst, die hat mir die Tür eröffnet, die hat das in mir gesehen, was ich selber noch gar nicht in dem Moment in mir selber gesehen habe.
Die hat dich dann schon quasi als lebende Case Study dafür gesehen, mit so einem Potenzial, was du, wie gesagt, was Christoph gerade meinte, selber noch nicht gesehen hast. Und dann warst du aber am Ende ja, und deswegen sitzt du jetzt auch hier mit der Vita, die wir gerade auch detailliert durchgehen.
Schlechter NC, aber ein Doktortitel. Geht, ne?
So. Geht, geht. Also
gute Headline für die Folge.
Geht. Zack doch. Ja, ganz cool, weil das ist, was ihr da gerade sagt, das ist, also so ohne Scheiß, da kommen mir fast Tränen. Weil das ist genau das, was ich jetzt auch gerade im NLZ, also ich sehe mich als meine Hauptaufgabe, wir können über dieses Formelle sprechen, Konzepterarbeitung, Workshops durchführen, all das. Aber am Ende vom Tag ist es, ich sehe was in jungen Menschen, wo die selbst noch nicht sehen und du brauchst im Leben nicht viele von denen. Du brauchst ein oder zwei, die was sagen, Christoph, Boris, ich sehe was in dir, die Welt braucht das. Mhm. Und das ist so kraftvoll und das braucht nicht viel. Das braucht Achtsamkeit und Empathie und Einfühlvermögen.
Ja. Und die Leute ergreifen das ja dann auch dankbar, ne?
Die lechzen danach. Also jeder Mensch lechzt danach, etwas Bedeutendes in seinem Leben zu finden und dann darin bestärkt zu werden, geh dem nach. Und deswegen eine der wichtigsten Sachen, die ich im NLZ drüben mache, ist dieses informelle, also lowercase Mentoring. Also nicht Mentoring, dieses formelle, nein. Dass in Kabinen reingehen und wenn jemand was Tolles macht, zu sagen, hey, das ist super. Oder ich sehe was in dir. Speziell den Problemfällen. Zu sagen so, hey, ich finde super, wie du Verantwortung übernimmst. Und ich schwör's euch, das geht so weit. Weil im Endeffekt müsst ihr ja selber was anzünden in jungen Menschen. Dass die Welt besser machen wollen. Und das, glaube ich, haben ganz viele Leute verloren, weil wir sprechen über die X's und O's, die Taktik und all das. Und das ist wichtig, verstehe mich nicht falsch. Aber wenn der Mensch nicht angezündet ist, probieren das Beste zu tun, dann geht es nicht weit.
Ja. Du bist schon sehr deep in der eigentlichen Materie, über die wir natürlich auch gleich noch im Detail mit dir sprechen wollen, baust aber gleichzeitig auch schon die passende innerliche Brücke, die eben dahin führt. Aber ich habe es gerade, du hast es gerade selber schon angesprochen, Thema Zickzack-Kurs durch das eigene Leben und durch die eigene Vita. Ich würde gerne noch mal ganz kurz vielleicht so anderthalb, zwei Schritte zurückgehen, wo eben das alles, kannst du gleich selber einmal beschreiben, für dich wahrscheinlich so das erste Mal so richtig angefangen hat. Stichwort soziale Entwicklung in einem Nachwuchsleistungszentrumskontext, so würde ich das mal nennen. Thema nicht ganz so gutes Englisch war dann wahrscheinlich kein Thema mehr, als du zurück nach Europa, zurück nach England gekommen bist zum FC Chelsea. Vielleicht dazu auch noch ganz kurz von dir, wann war das genau und wie sicher warst du dir dann zu dem Zeitpunkt, okay, das ist jetzt für mich wirklich der richtige Schritt mit all dem, was du gerade beschrieben hast, was du davor, Turbulenz ist schon drüben, auf der anderen Seite des Ozeans erlebt hattest.
Ja, das mit dem richtigen Schritt, gibt's sowas eigentlich, ne? Also einer meiner Lieblingssprüche, den ich immer benutze bei meiner Freundin und auch Familie, ist love your decisions so no one else has to. Also du musst deine Entscheidung so dahinter stehen, dass du keinen anderen brauchst, der dich bestärkt. Ja. So, ey Boris, Mann, es war alles richtig. Ja. Ich weiß es nicht. Also auch damals, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, wäre ich vielleicht Profi geworden oder Bundes-, also Erstliga-Profi. Aber nochmal, also deswegen, ich liebe die Entscheidung und ich glaube, das ist das einzig Richtige auch zu tun im Nachhinein. Wann ich wusste, ob das richtig ist. Also ich fange mal so an. Also ich habe dann bei, wie das war, bei UNC, habe ich ja quasi mein Master gemacht in Sportwissenschaft, war Co-Trainer. Und Teil des Masters war quasi, im ersten Jahr habe ich dann Sport unterrichtet, habe ich Fußball und Yoga unterrichtet, dann Bachelorstudent, Yoga und Pilates, lustigerweise. Und habe dann im zweiten Jahr, mussten wir ein Praktikum machen. Und in Amerika gibt es so ein Department in jeder Uni, Student-Athlete Development. Also das war quasi die Persönlichkeitsentwicklung von Studentenathleten. Mhm. Und bei UNC hatten wir 28 verschiedene Sportarten. Und wir hatten da schon eine Leadership Academy. Und das heißt, ich war dann da quasi der Koordinator der Leadership Academy. Also wir hatten Executive Director, Shelly Johnson, und ich war quasi da drunter und war dann quasi verantwortlich für Programmdurchführung, für Leadership Coaches Rekrutierung und habe dann zeitgleich noch meine Masterarbeit geschrieben zum Thema holistische Talententwicklung im College Sport oder College Fußball. Weil ich fand, die persönliche Entwicklung, die schulische Entwicklung ist top im College. Aber das Fußballerische war immer problematisch. Da brauchen wir jetzt gar nicht drin reingehen, aber die Saison ist quasi von August bis Dezember. Hm. Da hast du alle 3 Tage ein Spiel und dann hast du Off-Season von Januar bis Mai. Und auch wenn mir das damals, also gerade an das Soccerhaus gedacht und die Partys, die wir hatten, war das eigentlich auch eine geile Zeit, um Student zu sein.
Ja.
Aber von der fußballerischen Entwicklung war das eben alles andere als gut.
Ja, klar, das war die Herausforderung, da auf das Level zu halten wahrscheinlich.
Ne? Ja, erstens das und auch dann den Versuchungen zu widerstehen und all dem. Also es war, aber nochmal, für mich als Person mit den Zielen, die ich da hatte, war das perfekt. Aber wenn du das Maximum rausholen willst aus deiner Fußballkarriere, war das eben nicht top. Dann habe ich meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben und dann so ein halbes Jahr vor Ende, also Januar 2021 war das dann, wurde eine Stelle publiziert von Chelsea zum Thema Doktorand to research the social development of elite youth football players. Und dann hat diese Barbara Osborne, also meine Mentorin, mir das geschickt, als es rauskam, weil sie befreundet ist mit der Professorin in London, wo auch zufällig Amerikanerin war, die Stelle betreut hat, also als Doktormutter. Ja. Also auch da wieder, das ist, man kann es jetzt Vetternwirtschaft oder so, aber es war, ich sag, so Dinge passieren immer, Serendipity, also auch so eine Art Schicksal, ne? Das passiert, weil es passiert.
Ja.
Hab mich dann trotzdem bewerben müssen, hab natürlich dann probiert, irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen durch persönliche Gespräche, hey, haben Sie mal Zeit zu sprechen, bla bla bla. Long story short, und ich wurde angenommen. Also haben sich, glaube ich, über 2000 Leute beworben.
Wow.
Und mich haben sie genommen. Und bei sowas,
krass.
Ich hatte keine hohen Erwartungen, weil bei sowas ist eigentlich immer ein Insider mit drin. Und war anscheinend auch so, aber was sie bei mir gut fanden, war, dass ich hatte keine Vorstellung von dem englischen System. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, war dann in Amerika und habe das Thema soziale Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, sagt man in Deutschland ja ganz oft, geliebt und auch gelebt, aber ich hatte vom englischen Entwicklungssystem keine Ahnung. Und das fanden die so top.
Mhm.
Also ich kam dahin wie quasi ein unbeschriebenes Blatt zum Thema Fußball und hatte quasi nur die Ideen, wie das gehen könnte oder sollte. Aber dann den Kontext erst da kennengelernt. Genau.
Und also die wollten diese Außendraufsicht sozusagen.
Ja, genau. Die wollten den, und das hilft ja auch manchmal brutal, ne? Wenn du so einen Externen hast, der da mal anders drauf guckt, mit anderen Augen. Genau. Und ja, ich war, also die ersten, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das erste Jahr war brutal schwer, weil ich bin halt immer noch Tim, der in der 7. Klasse sitzen geblieben ist. Und das ist
dann auf einmal Doktorand.
Genau, und dann bist du Doktorand und du weißt eigentlich gar nicht, was du wirklich machst. Also das erste Jahr ist eigentlich hauptsächlich Literaturrecherche.
Ja.
Das heißt, du liest unglaublich viel, wo ich eigentlich schon Vorsprung hatte, weil ich ja sowieso, also ich lese jeden Morgen eine Stunde. Also ich habe unfassbar viel schon gelesen, aber sich dann akademisch nochmal einzulesen, ist nochmal ein ganz anderes Biest.
Ja.
Also ich würde sagen, die ersten anderthalb Jahre waren brutal schwer, aber danach wurde es auch nicht einfacher. Und das ist sowas, also ich muss auch sagen, die 3 Jahre, wo ich es gemacht habe, war so hart aus meiner Komfortzone draußen, weil ich bin ein extrovertierter Mensch, ich krieg Energie durch Leute und dann sitze in deinem Büro da und liest da einen Journal-Artikel nach dem anderen durch und muss theoretisch denken und ja, also es war nicht einfach, aber ist natürlich, man gewöhnt sich an Sachen, also auch die Einstellung verändert sich dann, ne? Und du siehst halt auch da sind wir wieder im Thema Bedeutung. Für mich wurde es halt am Anfang war es nicht so klar, aber desto mehr Leute ich kennenlernen durfte im NLZ-Kontext bei Chelsea und auch desto mehr ich mich reflektiert habe, desto mehr habe ich gesehen, ey, das ist krass wichtig, weil es keiner macht.
Hm.
Und was wahrscheinlich auch hilfreich war, du warst in London, in keiner allzu schlechten Stadt. Und jetzt, Christoph, dein Einsatz zum Thema, zum Thema London.
Ja, nein, also wir müssen da das Thema kurz streifen, weil also wer den Podcast regelmäßig hört, weiß, ich habe da ja auch mal gewohnt, 6 Jahre sogar. Und ja, es würde mich mal interessieren. Also es ist ja für mich ist es die Welthauptstadt. Also man sagt ja immer so, früher habe ich immer gedacht, das könnte New York sein, aber für mich ist es eigentlich London, weil einfach Menschen aus der ganzen Welt da wohnen und auch erstaunlich gut in der Regel miteinander klarkommen. Das heißt, was hast du daraus mitgenommen? Aus der Stadt, aus der Arbeit, das hast du ja gerade schon ein bisschen gestriffen, aber auch aus den Menschen daraus gezogen. Weil ich muss definitiv sagen, also ich kam halt aus dem konservativen Westfalen und wiedergekommen ist ein anderer Christoph Bökamp. Das ist einfach so.
Auf jeden Fall.
Wie war es bei dir?
Ja, es hat, ich glaube, in jeder Station, die ich gemacht habe, also Amerika hat mich, glaube ich, am meisten geprägt, weil da einfach die Leute auch brutal offen sind und ich bin offener Typ. Das heißt, ich kam da mega gut an und habe mich da wohl gefühlt, sagen wir mal so. London ist ein bisschen anders, weil ich glaube, es ist so live and let live. Ne? Also jeder macht so sein Ding und probiert respektvoll zu sein dem anderen gegenüber. Aber was ich in London gemerkt habe, ich habe mich brutal einsam auch gefühlt teilweise. Okay. Ich habe in Fulham Broadway gewohnt, da mit meiner Ex-Freundin noch, mit der ich aus Amerika oder in Kanada kennengelernt, nach Amerika gezogen, dann nach London gezogen, noch ein Jahr zusammen gewesen. Und ich habe halt im Fulham Broadway gewohnt, also bei uns sind am Tag 10.000, 15.000 Leute vorbeigelaufen am Fenster oder unterm Haus. Und wenn ich ich komme nicht mal aus Nagold, also Nagold hat 15.000 Einwohner, ich komme aus Pfrohndorf von Nagold mit 500 Einwohnern und mein Nervensystem ist halt so aufgewachsen, hat sich so vernetzt, ne? Und deswegen, also deswegen sage ich, das erste halbe Jahr, das war wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, es war eine depressive Phase, aber ich habe einen Psychologen mir gesucht und also ich habe auch echt gestruggelt, weil ich einfach, du hast halt kaum soziale Kontakte und dann habe ich Gott sei Dank den Fußball wieder gefunden, also ich wurde rekrutiert in einem Pub mit einem Pint Beer, haben sie mich rekrutiert zu Borussia Battersea.
Ah, oh, sehr schön.
Und dann habe ich bei Borussia Battersea quasi Sunday League gezockt und das war für mich so eine Art Strohhalm. Also es hört sich immer doof an, aber das war für mich diese Community, die mir gefehlt hat. Ja. So bedeutet, also ich konnte der Gruppe als, das war Sunday League, ist halt ein unterirdisches Niveau, ne? Ja. Du spielst dann in irgendeinem Park, musst selber Tornetzen mitbringen, Eck fahren, du musst hoffen, dass ein Schiri kommt. Aber ich konnte da durch mein fußballerisches Talent der Gruppe so helfen, dass wir halt zweimal aufgestiegen sind und haben dann einen eigenen Fansong für mich kreiert. Und
ja, sag mal bitte kurz, wie war dein Spitzname? Dann musst du jetzt auch nochmal verraten. Ja,
Timmy Buckets. Ja. Timmy Buckets, klar. Also gerade auch aus dem Amerikanischen, wenn du viel Körbe machst, bist du Buckets genannt, Kübel, Bucket. Ja. Und Thomas Bräuch und ganz viele andere, nämlich gerade im NLZ bin ich Buckets. Aber das ist eigentlich eher so eine Tangente. Aber ich habe dadurch, durch den Fußball, durch Sunday League so wieder den Sinn quasi gefunden und Freude gefunden, weil ich mich echt allein gefühlt habe. Und nochmal, also die Stadt ist super. Und meine Freundin wohnt jetzt noch da, die wohnt in Marylebone, ist jetzt gerade zufällig da, weil wir 2 Hochzeiten haben. Aber ich liebe London über alles, aber diese soziale Kontakte, das habe ich für mich gemerkt, das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Und das ist auch, das ist ein Grundbedürfnis. Und das hat mir mega gefehlt. Also ich habe danach noch in Wimbledon gewohnt und dann in Chelsea noch. Mhm. Und das hat mir echt durch den Fußball wieder bekommen, aber das hat mir gezeigt, dass man das braucht.
Zwei Sachen dazu. Nummer eins, du musst unbedingt das Buch von Ronald Reng lesen, dem ehemaligen London-Korrespondenten der Süddeutschen, Buchautor, der auch darüber geschrieben hat, dass er durch Sunday League, hatte auch einen interessanten Spitznamen bei seiner Mannschaft und der das einfach, also es ist großartig, wird dir sehr gefallen, das Buch, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es ist Über London von Ronald Reng. Kann ich euch auch sehr empfehlen, ganz großartiges Buch. Und das Zweite ist, ich glaube, das habe ich genau wie du wahrgenommen. Zu der Zeit, als ich da gewohnt habe, gab es eine Uni-Studie. London ist, glaube ich, immer noch die Stadt, in der die Menschen weltweit am schnellsten gehen. Alle sehen so aus, als wenn sie es sehr, sehr eilig haben. Und alle dringend noch was zu erledigen haben. Und wenn du da nicht mitmachst und wenn du selber auch nicht ausstrahlst, dass du auch wichtig bist, dass du ein Ziel hast, dass du Purpose hast, dann fühlt man sich wirklich verloren und abgehängt in so einer Stadt. Da wohnen 10 Millionen Leute, aber wie du selber sagst, wenn man dann einmal diesen Punkt geschafft hat und das Gefühl hat, jetzt gehöre ich dazu, jetzt bin ich ein Teil von diesem riesengroßen, lauten Schwarm, es ist schon schön, muss man wirklich sagen.
Total.
Und mit Sicherheit sind die alle gar nicht so busy, wie sie dann tun.
Genau, sondern da ist auch viel Lärm,
die einfach mit genauso dann schnell rennen in die gleiche oder in die andere Richtung, um halt wahrscheinlich einfach Teil des großen Ganzen zu sein, was man ja aber auch irgendwie irgendwo nachvollziehen und verstehen kann.
So, wir haben das London-Kapitel, glaube ich.
London haben wir abgeschlossen, okay.
Danke, dass ihr mit durchgehalten habt.
Ja,
vielleicht noch, also was echt positiv war Chelsea. Also ich hatte ein krasses Privileg da, also durch den Doktor, ich habe mich dann für Ethnographie entschieden, also die Studie von Menschen. habe dann quasi 3 Jahre lang durfte ich jetzt so ein Spektrum, Participant Observer. Also Participant, also ich partizipiere und ich observiere nur. Und am Anfang habe ich halt viel observiert, aber durfte dann in ganz viele verschiedene Rollen reinstüpfen. Also okay. Ich war bei den Lehrern mit dabei, ich war bei den im Grundlagenbereich, Aufbaubereich. Das letzte Jahr war ich viel bei der U21 bei den Trainern mit dabei, weil die auch Bock auf das Thema hatten. Und ich durfte da wirklich in einem der besten NLZs der Welt einfach nur für 3 Jahre, ohne jetzt krasse Selbstverantwortung zu haben, observieren, Situationen begleiten, Thematiken begleiten, rund um das Thema persönliche Entwicklung. Mhm. Und das ist auch wieder das Thema Privileg. Also das machen zu dürfen, Wahnsinn. Und das war halt, das hat mir auch so eine krass speziell dann, ich habe dann noch mal Fokusgruppen gemacht mit allen Spielern, mit allen Trainern oder mit verschiedenen Stakeholdergruppen. Und dann wurde es halt klarer und klarer und klarer, desto mehr auch du die richtige Realität siehst, was in so einem NLZ passiert, also mit Geld, Beratern, Familie und die ganzen Dynamiken, die ganzen Kräfte, die da wirken und wie das eigentlich der Mensch darunter leidet. Also das letzte Jahr für mich war einfach nur noch halt Head down, schreib und entwickel quasi das Modell oder das Frame, wo ich jetzt quasi am Ende entwickelt habe. Und da sind wir auch bei dem Thema Purpose, ne? Also Purpose ist genauso was neben Connectedness und Relatedness ist Purpose eben eine von diesen Riesendingen, nach denen wir streben als Menschen.
Ja. Und dann kam irgendwann die Brücke aus London in dann das eigentlich beste NLZ der Welt. Dortmund.
Ja, Mann.
Elfmeter da sauber versenkt.
Na klar, die Vorlage lasse ich mir nicht nehmen. Beschreib doch vielleicht einmal ganz kurz, du warst in London und dann, wie bist du dann in Dortmund gelandet? Welche Connection gab es dann da vor allem zu dem heutigen auch NLZ-Leiter, zu Paul Schaffran, bis hin zu dem, was du dann heute konkret da machst?
Ja, also ich hatte nach Dortmund immer noch Kontakt. Also meine besten Freunde wohnen immer noch hier, die ich vom Goethe damals hatte und habe auch dadurch viele andere Leute schon kennengelernt. Also mit Daniel Rios hatte ich noch Kontakt. Ich hatte mit Paul tatsächlich über LinkedIn, hat er viel zum Thema Biobanning damals geschrieben. Und das war bei Chelsea dann auch ein Thema. Oder wollte ich da quasi einen Austausch starten. Und wie das oft so ist, dann bleibst du in Kontakt ein bisschen. Ich habe ihm ein bisschen von meiner Arbeit erzählt und er hat ihm ganz oft gesagt, so, hey, ich finde das spannend, Tim, was du machst, aber wir sind gerade noch nicht ganz so weit. Wir haben gerade noch andere Themen bei uns. Und genau, dann haben wir einfach einen losen Kontakt gehalten und dann irgendwann wurde eine Stelle publiziert, Leiter der wissenschaftlichen Kooperation mit der Ruhr-Uni Bochum, die wir jetzt ja schon seit, glaube ich, 9 Jahren oder 8 Jahren haben, wo Paul quasi die erste Person war, der das gemacht hat. Die wurde gesucht und ich habe mich dann beworben und das war eine halbe Stelle. Dann habe ich gesagt, hey Paul, für mich wäre das eine super Möglichkeit, dass wir das jetzt quasi im Uni-Kontext, die ganzen Sachen, wo ich in Chelsea kennengelernt habe und erarbeitet habe, also Chelsea war ja quasi eine Zusammenfassung aus meiner Spielerfahrung und der Erfahrung aus Amerika und der Wissenschaft dann quasi, dass wir das im Uni-Kontext nochmal weiterentwickeln und dann quasi ins NLZ rüber implementieren oder injizieren oder sowas. Und er meinte, ja, aber das ist halt nur eine halbe Stelle. Und dann, genau, haben eines zum anderen, haben wir noch einen U15 Co-Trainer gesucht, bei Andy Bohner damals im Team. Genau, dann habe ich mich mit dem unterhalten und kam super klar, ist ein super Trainer, mit Peter Wacinski noch gesprochen. Und dann hat das alles wirklich super gepasst und habe ich quasi eine halbe Stelle als U15 Co-Trainer angefangen und dann diese wissenschaftliche Kooperation geleitet oder eher umgeleitet, weil das war davor, glaube ich, aufs Thema Torhüter, davor war es auf Thema Leistungsdiagnostik und ich habe es dann hin zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gemacht, wie wir das bei uns im NLZ neu konzipieren können. Genau, und das war so der Anfang, wie ich quasi dann 2024 im Juli quasi zum BVB kam.
So eine Art Zwischenstation, vielleicht so ein Zwischenschritt zu dem, wo du jetzt bist. Und über dem Ganzen steht jetzt Leadership Academy. Ihr habt ja schon gehört, wir gleiten immer wieder ab in Anglizismen. Ich persönlich finde das tatsächlich auch gut und richtig, weil ich finde, es gibt manche Sachen, die kannst du in Englisch einfach auch besser ausdrücken. Das ist gar nicht Leichtsinn oder so, sondern ich habe manchmal das Gefühl, den passenden Begriff, den gibt's einfach auch im Englischen. Leadership Academy, sag ich dir ganz ehrlich, und vor allem, du hast uns ja ein paar Sachen auch im Vorfeld an der Hand gegeben, auch das Logo, was ich da gesehen habe, das macht schon was her. Das sieht nach was aus. Das ist so ein bisschen auch ein Versprechen. Vielleicht fangen wir mal von vor den Inhalten so beim Zeithorizont an. Wann in Anführungsstrichen öffnet diese Leadership Academy in Dortmund ihre Türen? Oder wird das vielleicht eher so eine Art Soft Opening wie bei so einem Hotel, was schon Gäste hat, aber noch nicht ganz fertig gebaut ist?
Also ich glaube, also wir haben seit 1.1. bin ich jetzt ja Vollzeit in der Stelle oder darf die Stelle Vollzeit machen. Und ich habe eine Art, ich habe es Pilotphase jetzt genannt. Also ich habe ganz viele Ideen gehabt, auch Praxisideen. Nur das kann man sich ja so vorstellen, also die Leadership Academy, die wird von der U9 bis U23 läuft die. Und im Endeffekt ist es wie so eine Art Regenschirm oder wie so eine Art Mechanismus, durch den wir Persönlichkeitsentwicklung betreiben. Weil gerade kann man sich so vorstellen, wir machen ganz viel verschiedene Sachen und oft ist es nicht ganz klar, dass die alle aufs Gleiche einzahlen. Ne? Und jetzt die Leadership Academy schafft quasi eine Struktur, eine Organisation, wo quasi jeden Monat ganz gezielt auf was geachtet wird oder eingegangen wird, wo quasi aufeinander aufbaut. Also die Sachen von der U9 werden in der U10 dann von Relevanz sein, in der U11, in der U12 bis hoch zu U23. Das wir quasi wie so eine Art Pyramide dann haben. Mhm. Und ich habe jetzt im ersten halben Jahr, seit Januar, einige Pilot-Workshops gemacht mit verschiedenen Mannschaften, also U12, U13, mit den Kapitänen von der U19, viele Individualgespräche. Und die wird offiziell zur neuen Saison starten. Also okay. Für alle Spieler. Und genau, also Spieler sind natürlich ein Element, Staff ist es ein anderes Element, genauso wie dann die Organisation, also diese drei Ebenen oder vier Ebenen habe ich, Organisation, Staff, Team und Individuum. Mhm. Und diese vier Ebenen werden quasi bearbeitet, jeden Monat nach einem bestimmten Curriculum. Und ganz kurz noch zum Namen Leadership Academy, gibt es ein geiles Sprichwort, dass der Köder muss im Fisch schmecken, nicht im Angler. Und Leadership ist eben was, also du musst ja Dinge, egal was es ist, musst du so verkaufen, dass die Jungs Bock drauf haben. Mhm. Und das ist unsere Aufgabe auch. Wir können uns darüber aufregen, dass es das, TikTok-Kultur und all das geht ein Bach runter, bla bla bla. Mhm. Glaube ich nicht dran, ehrlich nicht. Also ich glaube eher, dass wir auch uns flexibel zeigen müssen und Leadership ist eben ein Wort, das ist auch sexy.
Ja.
Und die Jungs haben da Bock drauf und alle sagen so, oh, da will ich mehr mitmachen. Und deswegen, also Stand jetzt ist das absolut top.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt uns zuhören, den Grundgedanken total als sinnig erachten. Ja, also du hast jetzt speziell, was die Spieler, die Nachwuchsspieler jetzt betrifft, dass irgendwann ein sehr guter Fußballer dann natürlich auch einen entsprechend sehr guten, je nachdem was das dann ist, Charakter auch hat oder entwickelt. Leuchtet alles ein, ist total auch sinnvoll. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in eine Platzhalter-U-Mannschaft schaut, ja, eine Truppe, die relativ heterogen ist, an sich hat jeder Spieler, nicht nur große Mensch, sondern auch von Kindesbein an, jeder fängt irgendwann an, seinen eigenen individuellen Rucksack, seine eigenen Geschichten und Charaktereigenschaften und so mit sich herzutragen, klar, und die auch auszuleben. Und das Thema Individualgespräche hast du gerade selber schon kurz angerissen. Wie individuell ist denn dann quasi deine oder eure Arbeit im Rahmen dieser Leadership Academy, konkret was jetzt die Spieler angeht? Jetzt vielleicht nicht Staff und so weiter vielleicht auch, aber konkret die Spieler, wie individuell müsst ihr da wirklich mit jedem Einzelnen da reingehen?
Also du hast genau richtig gesagt, also wenn du es perfekt machen willst, wenn es sowas gibt, dann müsst du natürlich 25 Leute einstellen, die sich quasi darauf fokussieren, aber das geht natürlich nicht.
Ja.
Also da ist der finanzielle Rahmen gesprengt und deswegen haben wir es jetzt unterteilt in, einmal machen wir Teamworkshops. Mhm. Also wir haben jeden Monat haben wir einen Workshop mit Mannschaft, mit jeder Mannschaft. Und ich habe ein Framework, wo ich verfolge, das habe ich kennengelernt, wo ich in London noch war, zum Thema Charakter. Das ist von der Oxford University, ist das raus entstanden. Mit denen habe ich jetzt auch eine gute Verbindung, weil die sehr viel zum Thema Charakterentwicklung machen. Weil Charakter sage ich, also in Deutschland sagen wir ganz oft Persönlichkeitsentwicklung, aber keiner weiß eigentlich wirklich, was es bedeutet. Ich war jetzt letzte Woche in Leipzig beim Nachwuchsleistungssportsymposium, wo auch viele Bundestrainer sind von ganz vielen Sportarten. Und jeder sagt das, Persönlichkeitsentwicklung. Aber wenn du dann fragst, was genau ist das denn? Weil im Englischen Personality wird oft durch die Big Five definiert. Die sind sehr stabil über die Lebensdauer hinweg. Dann unterscheiden die ja nochmal zwischen Charakter, Life Skills. Und in Deutschland ist Persönlichkeitsentwicklung im Endeffekt alles. Also Life Skills, Werteentwicklung, Charakterentwicklung. Aber auch wieder nichts dadurch. Und bei uns haben wir es eben ganz klar definiert zwischen und in Charakterentwicklung, da habe ich ein Framework dafür, dann die Werteentwicklung vom BVB, persönlichen Werte werden da auch entwickelt. Und ich benutze immer die Metapher von dem Baum. Charakter sind die Wurzeln, die geben dir Halt. Und der muss balanciert sein. Das heißt, wenn du jetzt einen Charakter hast, der einen starken Antrieb hat, starken Mut hat, aber keine Menschlichkeit, keine Demut, keine Integrität, dann wirst du beim ersten Sturm umkippen. Und jeder Spieler versteht das auch. Und die Stürme im Leben, die werden kommen.
Ja.
Also ob du jetzt vor 80.000 irgendwann mal eine schlechte Phase hast, die schlechten Phasen, ob Tod von Verwandten, Scheidung, Trennung, all die Sachen werden kommen. Und da musst du einen balancierten Charakter haben, ein starkes Wurzelsystem. Und aus den Wurzeln heraus kommt ja der Stamm. Und das sind quasi deine persönlichen Werte. Und da ist jeder, da können wir Diagnostik machen, jeder hat bestimmte Charakterstärken. Also deine ist ein anderer als meine und als deine. Und das ist auch gut so. Und deswegen wollen wir nicht alle über einen Kamm scheren. Gleichzeitig wollen wir auch auf die BVB-Werte für uns fokussieren. Weil ich glaube, seit Jahren, ich würde echt sagen, seit Mario Götze, klar, Marco Reus auch in gewisser Art und Weise, haben wir keinen mehr wirklich, der so sagt, so, das ist ein BVB, der identifiziert sich so hart mit dem. Das heißt dann, also das Charakter-Framework hat 11 Dimensionen. Und jeden Monat fokussieren wir uns auf eine. Wir haben BVB, wir haben 5 Werte. Das heißt, die 5 Werte sind auch in dem Charakter-Framework mit drin. Also das ist sehr holistisch und auch echt gut. Und dann jeden Monat haben wir quasi einen Fokus auf eine von diesen Dimensionen. Und ganz oben haben wir quasi die Skills dann, die Life-Skills. Das ist quasi, dadurch manifestiert sich der Charakter, durch gute Kommunikationsskills, Emotionsregulation, Finanzskills, wie gehe ich mit Medien um. Das sind ja die Dinge, die kommen ganz oben und die müssen wir auch abbilden. Ja, und diese, also auf diesen 3 Ebenen arbeiten wir eben einmal auf Teamebene, dass quasi wir alle abdecken, aber dann mache ich auch viel individuell mit Spielern. Also jetzt schon angefangen, auch pilottechnisch mit ein paar von unseren Top-Talenten, auch wenn ich das Wort eigentlich gar nicht mag, aber von den Jungs, die quasi großes Potenzial gerade zeigen. Weil für mich, und das habe ich auch wieder aus Amerika, da gibt es einen der besten Coaches aller Zeiten, Coach John Wooden, der war ein Basketballtrainer. Der hat mal gesagt, dass the talent of a player is their floor, the character determines their ceiling. Okay. Also wie gut du kicken kannst, entscheidet, ja, du wirst mindestens dritte Liga spielen. Und da haben wir ganz viele Kandidaten hier bei Chelsea, die können so gut kicken, die werden Profi.
Ja.
Aber dann wird der Charakter von denen entscheiden, wie hoch sie es wirklich schaffen. Und das ist für mich so das, wo im Fußball speziell, oder wahrscheinlich in Europa, nicht nur Fußball, aber in Europa, wir fokussieren uns ganz, ganz stark auf die Kompetenz, also auf die Skills, wie gut kann er schießen, dribbeln, grätschen, wie gut kann er mit Druck umgehen. Wir fokussieren uns ganz wenig auf den Charakter. Und Charakter, die beste, also eine einfache Definition ist, how we do anything is how we do everything. Mhm. Wie wir das eine machen, machen wir alles. Und ich hatte vorgestern die Unterhaltung im Jugendhaus mit einem Spieler, hat keinen Bock auf Mathe. Und dann sage ich, ja, verstehe ich, hatte ich auch nie. Aber guess what, ich habe gelernt, dass wie du jetzt die Matheaufgaben, auf die du keinen Bock hast, wie du die angehst, mit dem Fleiß, mit der Disziplin, auch mit der Offenheit, so wirst du irgendwann die Sachen machen im Fußball, weil die, da wird auch nicht immer alles Bock machen.
Klar.
Und deswegen, das ist wie so eine Art, auch wenn es natürlich unser Gehirn kein Muskel ist, aber die Metapher von einem Muskel, desto mehr wir das machen, desto stärker wird es. Und deswegen, Charakter hat auch ganz, ganz viel mit Gewohnheiten zu tun. Und wir wissen ja, im jungen Alter bist du sehr Neuroplastizität, da sind die sehr plastisch. Das heißt, da kann sich das Gehirn sehr gut, sehr stark verändern auch und sehr schnell verändern. Und wenn du dich da an bestimmte Dinge gewöhnst, wie immer die Wahrheit sagen, Verantwortung übernehmen, ehrlich sein, Integrität sein, authentisch zu sein, das wird sich durchziehen übers Leben hinweg. Ja. Und deswegen sehe ich auch unsere, also nicht nur, weil ich glaube, dass wir, wenn wir uns auf Charakterentwicklung fokussieren, bessere Fußballer kreieren und BVB-Persönlichkeiten kreieren, sondern wir kreieren auch Menschen, die der Gesellschaft gut tun können oder werden in der langen Sicht. Die dann diesen Shift, den ich mit 22 geschafft habe, vom Ich zum Wir, die den vielleicht schon viel, viel früher schaffen können. Oder zumindest das Wurzelsystem haben, dass das sprießen kann. Und ich weiß, ich rede hier sehr viel metaphorisch und abstrakt. Ich kann das
sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Also absolut. Also eine Geschichte, die ich jetzt hier auch nicht auf dem Zettel stehen, aber die mir auch auffällt, die in deine vorherige Frage so ein bisschen reinspielt. Jeder Spieler hat ja auch ein unterschiedliches Umfeld. Ne? Also teilweise mag das unkompliziert sein, teilweise mögen die Eltern, die Verwandten, die Freunde das alles gut einschätzen können. Bei anderen Spielern ist es so, dass so viel Hoffnung, so viel Druck auf diesen Jungs liegt, weil alle denken so, boah, was aus dir werden könnte. Und der Junge weiß das ja dann auch, kriegst wahrscheinlich täglich auch zu hören. Was machst du damit? Also das, ne, was Boris gesagt hat, wahnsinnig heterogen. Also ich glaube, dass da jeder Junge ganz unterschiedlich was von zu Hause, beraterseitig vielleicht auch, mitbekommt. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema. Also wie gehst du damit um?
Brutal. Also da haben wir ja zum Glück ein ganzes Team. Ne? Und das ist ja auch speziell das Thema, auf Englisch sagst du Ecological Systems, also das System um die Spieler herum. Also sprechen wir über Schule, über Eltern, Berater. Das ist eine Riesenvariable, eine absolute große Variable. Und da haben wir natürlich mit Matthias Röben, Theresa war ja, glaube ich, auch schon bei euch, Marian, wie sie alle heißen, pädagogisches Team, aber auch gerade Peter Wacinski, die ganzen Trainer. Also gerade speziell im Aufbaubereich, also Olli Tristram, Yannick Pleschke, Chris Kruse, die ganzen Trainer, also wir dealen damit gerade tagtäglich.
Okay.
Dass du kannst was und da brauchst du, und das ist die Wissenschaft ist da auch ganz klar, eine Kohärenz vom Messaging. Also wenn wir was sagen, dass wir idealerweise die Eltern auch mitnehmen. Und als Teil der Leadership Academy, die Leadership Academy, das muss ich auch nochmal sagen, das ist unser expliziter Mechanismus für Persönlichkeitsentwicklung. Also auf diesen 3 Leveln, wie ich das definiert habe. Was viel wichtiger ist oder worin dieses eingebettet sein muss, ist eine Kultur, die sich auf Entwicklung fokussiert, die sich auf das Individuum fokussiert. Und das ist eigentlich, darin muss es eigentlich eingebettet sein. Und deswegen heißt die Stelle auch Kultur und Entwicklung.
Okay.
Weil es bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt dir das Richtige sage, aber wir alle leben einen ganz, ganz anderen,
was anderes,
andere Werte raus. Ja. Und Kultur ist eigentlich immer so definiert, dass du quasi, du hast ja die kommunizierten Werte oder ganz oben hast du die Artefakte, also die Sprüche an der Wand, die Erfolge, wo jeder sich drüber ist, das ist Borussia Dortmund, 10-mal Deutscher Meister im Jugendfußball, bla bla bla. Und dann die Werte, was wir sein wollen. Aber ganz unten sind die grundlegenden Annahmen, die Basic Assumptions. Und das ist eigentlich das, wenn du als Außenstehender wohin kommst und dir keiner die Werte sagt, sondern du beobachtest nur. Und das ist, die müssen kohärent sein mit dem, was wir eigentlich machen wollen. Und das ist ein Riesenfokus von meiner Stelle, jetzt eben Kultur, Events zu schaffen. Wir haben Fernsehen bei uns im NLZ, wo ich viel drüber bespielen werde zum Thema Charakter. Mhm. Also Priming nennt man das. Aber auch Erinnerungen, Vorbilder klar zu machen. Ja, sorry, ich könnte da stundenlang drüber sprechen. Deswegen, ja,
das, ist gut, das ist das Gute gut am Format Podcast.
Ja, ne? Das ist also das hier.
Wir haben ja Open End hier. Also falls ihr auf eurer Joggingrunde seid, ihr müsst noch heute nochmal 3 Kilometer
dran.
Ja.
Noch eine Runde
ist,
länger.
Ist einfach so.
Man kann, glaube ich, nochmal kurz dazu sagen, ohne das jetzt weiter auszuführen, weil haben wir gerade schon kurz das, was Theresa und Team machen und Matthias, könnt ihr euch auf jeden Fall alles nochmal in der Folge von Theresa, ich glaube, das war sogar die allererste Flugschatz-Folge. Haben wir direkt einen Premium-Gast ganz am Anfang mit dazu genommen. Super Arbeit, die Theresa und Team da machen. Sehr wichtig. Und da in der Folge beschreibt, in dem Gespräch beschreibt sie auch das alles nochmal im Detail, was du gerade alles angerissen hast. Plus, beim Stichwort Top-Talente ist mir gerade auch noch spontan eingefallen, weil du meintest, mögt ihr oder magst du eigentlich nicht so, hat uns tatsächlich auch Matthias Schiele. Der war auch bei uns, hat er so ähnlich auch uns zum Besten gegeben, dass es da auf jeden Fall deutlich bessere Beschreibungen oder Begrifflichkeiten gibt, die man solchen Spielern auf jeden Fall geben kann. Das wollte ich nur kurz kontextualisieren.
Und das sind ja perfekte Beispiele, weil Theresa ist ja ihr Forte, ist ja so die Lebenskompetenztraining.
Ja.
Also sie macht ja sehr viel zum Lebenskompetenztraining. Matthias macht, ist ein absoluter Experte, für mich vielleicht sogar der Experte in der Welt, für die fußballerische Kompetenz, also den Skiller, also was muss ich mit dem Fuß machen, wo muss mein Fuß hinzeigen, worauf achte ich. Und das ist so der perfekte Bereich, also die Kombination aus Kompetenz und Charakter. Und das eine schließt das andere nicht aus, ganz im Gegenteil, die brauchen sich gegenseitig. Weil wenn ich nur kompetente Spieler habe, aber die, wo keinen guten Charakter oder keinen balancierten, also ich mag das Wort guten Charakter nicht, aber balancierten Charakter, weil das ist so, damit arbeite ich auch. Also jeder hat Charakterstärken. Also bei uns im NLZ hauptsächlich manifestiert sich, dass die Jungs einen hohen Antrieb haben, einen hohen Mut haben, weil sie das auch brauchen. Also du musst ja krass diszipliniert auch alles sein, ne? Um das auch wirklich zu schaffen. Und den Fußball, den wir spielen wollen durch Thomas, der ist ja unfassbar mutig. Du musst immer, du kannst kein Schisser sein. Ja. Aber was dadurch ganz oft passiert, und das kommt von Aristoteles, die goldene Mitte, also wenn du in einer Tugend drüber bist, bist du ganz auf den anderen Tugend runter.
Ah, okay.
Und was dann passieren kann, ist, dass die Menschlichkeit, die Teamfähigkeit, die Bodenständigkeit dann eben abhanden kommt. Zum Beispiel, wir sagen immer, wir tun ganz oft so, dass ob es binär wäre. Wir brauchen Mut oder keinen Mut. Wir brauchen Confidence, keine Confidence. Aber Confidence, Selbstsicherheit, kann zu Arroganz werden, wenn du dadurch keine Bodenständigkeit, kein Growth Mindset mehr hast. Und dann geht es eben ganz drum, und deswegen beim Thema Individualität arbeite ich dann viel mit Spielern nicht darum, die Stärken zu schwächen, sondern eher die Schwächen zu stärken.
Okay.
Weil die brauchen den starken Antrieb, aber die brauchen genauso gut Empathie, Menschlichkeit, die müssen die Perspektive von anderen Leuten annehmen können, die müssen bodenständig sein, die müssen lernfähig sein, um langfristig gesund zu sein. Weil das ist eben auch was, wo ich hundertprozentig dahinter stehe. Und ich weiß, Paul Schaffran auch, Thomas auch, wir wollen geile Kicker. Wir wollen gute Fußballer, die da drüben im Westfalenstadion richtig abreißen können. Aber was mir viel wichtig ist, dass wir Menschen versuchen zu entwickeln und ein Umfeld zu geben, die eben langfristig aufblühen können. Thriving, sagst du auf Englisch. Ja. Und wenn das heißt, dass wir eventuell dann Leute haben, die ehrlich sind, die sagen, okay, der Ball war draußen, das ist mir viel wichtiger, als ich sage, ich will um jeden Preis gewinnen. Viel, viel wichtiger, weil ich sage, das ist das, was bleibt. Und das wird auch darüber entscheiden, wie viele Freunde du hast, wie viele Freunde entscheiden, wie glücklich und wie mental gesund du sein wirst. Und das sind eben die Dinge, darauf auch zu achten, ist in so einer Fußballblase, wo die Logik vom Sport und vom Geld, vom Markt so stark ist, das musst du explizit institutionalisieren, sagt man. Durch meine Stelle ist es ja institutionalisiert, dass wir darauf Wert legen. dass wir nicht sagen, ja, Fußball trumpft alles. Nein, 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 nein. Wir sind ganz klar Fokus auch auf den Mensch.
Ist so ein bisschen schon eine Vorlage für die Frage, die ich jetzt hätte. Und zwar, auf der einen Seite, und das kann ich auch nachvollziehen, geben wir den Jungs wahnsinnig viel, was ihre Möglichkeiten entfalten soll, der bestmögliche Spieler auf dem Platz zu sein. Also sagen wir mal, die Schule ist nachsichtig, die Mahlzeiten sind optimiert auf die Trainingsinhalte. Auf der anderen Seite, und da frage ich dich jetzt, ob das ein Widerspruch ist, sagst du ja auch, es hilft ihnen wahnsinnig zu begreifen, dass sie im Grunde genommen aber doch mehr sind als nur das BVB-Talent. Mhm. Ist das ein Widerspruch? Dass wir auf der einen Seite sagen, wir tun alles, damit deine Zeit, damit dein Fokus voll auf Fußball konzentriert ist, dass du dich voll auf Fußball und deine Entfaltung konzentrierst. Also auf der anderen Seite ihnen aber auch sagen, aber Achtung, du bist nicht nur dieser Fußballer.
Ja. Man nennt es in der Wissenschaft exklusive athletische Identität. Und die ist auf lange Sicht nicht gut. Also das führt zu Burnout, also dass du irgendwann keinen Bock mehr hast, das zu tun. Ja, das gibt verschiedenste Konsequenzen in mentaler Natur, mentaler Gesundheitsnatur. Das ist, für mich ist es nie schwarz oder weiß. Das ist sehr, muss man sehr differenziert betrachten. Und allein darüber könnte man, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge, glaube ich, machen. Und ich finde, das Argument, NLZ sind schlecht, finde ich nicht gut. Weil die Frage ist immer, okay, was ist eine Alternative? Also was machen die sonst? Weil diese jungen Menschen, die streben nach dem Ziel, Profi zu werden. Und das ist, finde ich, ein erstrebenswertes Ziel. Du musst nämlich die beste Version deiner selbst sein. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Leben. Also dein Schlafrhythmus, wie du mit dir umgehst, mit deinem Körper umgehst. Also das sind Sachen, die dir langfristig helfen werden. Was wir dann als NLZ aber machen müssen, und das sehe ich, glaube ich, als unsere soziale Verantwortung, dass wir den Jungs auch Sachen zeigen, die links und rechts von diesem Traum sind. Und auch als Teil der Leadership Academy, wir haben jetzt ja durch Gora Sen einen neuen Leiter vom Grundlagenbereich, der von Hertha BSC kam, den müsst ihr da auch mal einladen. Das ist wirklich einer der schlauesten Köpfe und auch besten Menschen, die ich je kennengelernt habe, im Fußball, aber auch im Leben. Und er macht auch viel Polysportivität. Also er hat jetzt jeden Sonntag machen die alles außer Fußball. In Kirchhörde an der Schule, da war es eine Grundschule, der gesagt, hey, könnt ihr gerne haben die Halle für ein paar Stunden, haben sich mega gefreut, weil da auch ein paar von unseren Jungs sind. Der macht alles außer Fußball. Als Teil der Leadership Academy werden wir, und ich will jetzt nicht zu viel spoilern für die Jungs auch, aber wir werden bouldern gehen, wir werden schwimmen gehen, wir werden bei der Feuerwehr hoffentlich vorbeigucken, ich hoffe, das kriege ich noch hin. Also ganz viele andere Sachen, Pickleball spielen wir, Paddle, wo die Jungs einfach auch da rein ihre Fühle ausstrecken können, sich da drin probieren können. Weil oft tun wir so, dass wir wissen, mit 11, 12, das wird der beste Fußballer, aber es kann auch genauso gut sein, dass es irgendwann Stabhochspringer wird oder ein anderer guter Sportler in einer anderen Sportart. Und deswegen da auch den Jungs das zu öffnen. Ich habe in meiner Doktorarbeit immer geschrieben, Life Enriching Experiences. Also lebensbereichernde, horizonterweiternde Erfahrungen. Mhm. Und die bekommen wir ja, wir waren mit der U15 in Amerika, in Philadelphia beim Turnier. Mhm. Und dann war ich mit und das war als einen Teil, mein Teil des Pilots. Dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und das war jetzt echt nicht viel. Und sind dann nach New York gefahren, haben uns da ein NBA-Spiel angeguckt, durften Courtside sitzen, haben dann eine Tour gemacht, dann habe ich, das kannst du ja mit Gemini oder ChatGPT heutzutage in eine Stadt, so ein Stadtquiz gemacht, sind dann irgendwie 18 Kilometer durch London, durch New York gelaufen, haben über an jeder Sehenswürdigkeit habe ich so ein Quiz gemacht, wo wir Jungs gegeneinander gespielt haben, sind dann zurück nach Philly, sind zum College-Basketball und allein da, auf diesem Weg hatte ich mit 10, 15 Jungs, also auf dem Campus, ey, das könnte was für dich sein. Und die waren so, also sie haben das erfahren. Es war nicht, ich muss nicht mehr sagen, Schule ist wichtig, Mann, ey, straff dich mal. Nein, Mann, du gehst zur Uni und die sehen, ey, um da hinzukommen, muss ich das machen. Und ich finde, also ich sehe das als meine Pflicht, als unsere Pflicht vom NLZ. Und ich bin auch mega stolz, dass Paul sagt, wir nehmen dafür Geld in die Hand, um das gut zu machen. Und das ist ja auch mein Anspruch, das habe ich also ich bin da sehr offen. Ich sage immer, aim for the stars, land on the moon. Also unser Ziel ist, das beste psychosoziale Umfeld für Spieler zu schaffen der Welt. Und ich gehe damit auf Konferenzen und ich war jetzt in Leipzig, war bei den Sportpsychologen in Heidelberg letzte Woche. Das ist unser Ziel und danach sollten wir streben. Wenn wir dann ein bisschen darunter kommen, damit bin ich fein. Aber danach sollten wir streben. Und ich finde es geil, dass Paul und auch der BVB sagt, dass es uns die soziale Entwicklung ist und so viel wert, dass wir da jetzt Geld in die Hand nehmen und uns der Verantwortung bewusst sind und da investieren. Dass wir eben nicht nur geile Kicker, sondern hoffentlich auch gute BVB-Persönlichkeiten, die uns prägen können, den Verein auf eine gute Art und Weise, aber auch Mitglieder der Gesellschaft kreieren, die das Land, die Welt besser machen.
Schön.
Ja.
Wir kommen so langsam auf die Schlussgerade und weil du den FC Chelsea ich finde, begründet gerade auch nochmal gesagt hast, wie dankbar du bist und dass das eine wichtige Station für dich war, habe ich jetzt vielleicht eine etwas freche Frage. Mhm. Wenn du jetzt da drauf schaust, wofür der FC Chelsea im Moment gerade steht, nämlich für einen sehr aufgeblähten Kader an teuer zugekauften Spielern von extern, wie denkst du darüber?
Es ist, also eigentlich bin ich happy damit, weil in meiner Doktorarbeit, das letzte Kapitel habe ich zum Thema Logiken geschrieben. Das institutionelle Logiken. Und ich will jetzt gar nicht zu akademisch werden, aber im Endeffekt geht es darum, jede Organisation, du hast bestimmte Ziele, die du verfolgst. Also im Fußball, jetzt bei Chelsea waren das einmal eine Marktlogik, dass wir Geld generieren müssen, eine Sportlogik, dass wir erfolgreich sein müssen. Dann hast du noch eine professionelle Logik, nennt man das, also dass Prozesse so laufen sollen, dass ideal oder optimal sind. Mhm. Und dann hättest du noch eine soziale Entwicklungslogik quasi oder eine holistische Logik. Und jede Logik hat bestimmte Praktiken oder bestimmte Prozesse, die darauf einzahlen. Und die Marktlogik zum Beispiel, das heißt, wir tun alles und wir ordnen alles dem unter, dass wir Profit generieren, weil es ist ja, wir sehen den Verein als Geldmaschine. Mhm. Und man könnte ja gerade argumentieren, dass das genau das, was passiert. Also die Investoren aus Amerika, Abramovic eigentlich ein bisschen weniger tatsächlich, also er hat mehr die Community-Logic auch gesehen, also dass es um die Gesellschaft Chelsea geht und aber jetzt die Amerikaner sind ja klipp und klar, wir wollen, das ist für uns eine Geldmaschine. Also wir wollen hier Geld generieren. Das heißt, du ordnest alles andere dem unter. Also diese Logik dominiert. Und für mich ist das gerade so komplett offensichtlich und ich glaube, jeder sieht, warum das auch falsch ist. Und das ist auch das Lustige ist, dass es ja nicht mal Erfolg garantiert. Und oft tun wir so im Sport, als ob Erfolge auch planbar sind. Und bei Chelsea habe ich das hautnah miterlebt. Das ist unfassbar schwer möglich, weil die Dynamiken so stark sind. Und die Konsequenz war halt da. Und das habe ich wirklich auch, ich habe da ein paar Case Studies in meinem Doktor auch noch erwähnt, wo dann eben diese Marktlogik, die soziale Entwicklungslogik ganz klar dominiert. Und dass das eben, und warum das nicht gut ist. Und am Ende vom Tag leiden die Spieler darunter, speziell langfristig. Auch wenn es kurzfristig vielleicht so anfühlt, ich lüge, ich schwänze Schule, ich mache das und das nicht. Und ich komme trotzdem durch, weil ich ein Top-Talent bin. Das fühlt sich kurzfristig geil an, aber guess what? Langfristig ist das eben kein guter Wert und keine gute Bestätigung, die du bekommst für das Verhalten. Und ja, ich habe quasi also in der Doktorarbeit, das Ende war so ein Plenum, so ein Plädoyer. Die soziale Entwicklungslogik muss institutionalisiert werden. Mhm. Muss. Weil du im Endeffekt musst du in diesen ganzen Entscheidungen, die getroffen werden, musst du jemanden haben, der sich dafür einsetzt. Und das bin es bei mir, für wie darf ich das sein?
Das ist gut, das ist sehr gut, darüber freuen wir uns sehr, sonst würdest du ja jetzt hier auch nicht sitzen, hier und heute, und mit uns darüber sprechen. Wir kommen leider, muss ich fast schon sagen, zur letzten Frage dieses sehr, sehr spannenden, anders kann ich das nicht nennen, Gesprächs, was auch wahrscheinlich noch viel länger gehen könnte, wenn wir die Zeit dafür hätten, aber konzentrieren wir uns sehr gerne nochmal auf unseren eigenen Nachwuchs, auf unser eigenes NLZ und vor allem auf das, was Thomas Broich und Paul Schraffran vor allem mit ihrem, ja, man kann sagen, noch relativ neuem Credo, so wie ich das mal nenne, der neuen Philosophie im NLZ gerade auch institutionalisieren, gerade dabei sind. Dabei werben die beiden sehr oft um Geduld bei allem, was jetzt gerade noch so ansteht und sich entwickelt. Die großen und ja, man kann es sagen, übergeordneteren Ergebnisse dieses neuen Credos oder dieser neuen Philosophie werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sehen können, jetzt noch nicht kurzfristig oder mittelfristig. Dazu kann man auch sagen, dass jetzt der kürzliche Gewinn des Premier League International Cups dem könnte man behaupten, so ein bisschen gegenübersteht und auch, würde ich sagen, so ein ja relativ großer Bonus war, den man wahrscheinlich so jetzt erstmal auf der sportlichen Seite nicht eingeplant hatte. Umso schöner, dass es dann jetzt tatsächlich auch so gekommen ist.
Total.
Letzte Woche waren auch sehr coole und schöne Bilder von dort vor Ort. Und für die Spieler, braucht man wahrscheinlich auch nicht sagen, war das eine riesige Geschichte und Nummer, vor allem im Finale gegen diese Mannschaft zu gewinnen. Wie ist das aber in deinem Feld? Wie schnell, glaubst du, wird deine konkrete Arbeit ja Früchte tragen, sichtbare Auswirkungen und Ergebnisse liefern, an denen dann ganz, ganz am Schluss wahrscheinlich dann auch BVB-Fans sagen oder sehen können, ach guck mal, wir haben jetzt hier Platzhalter 3 Spieler XYZ, das ist quasi das Ergebnis dieser neuen charakterbildenden Arbeit des BVB-NLZs. Kann man das überhaupt sagen?
Ja, das ist, also Ziele kann man unterteilen in Prozess, Performance und Outcome-Ziele. Mhm. Und ganz oft denken wir auch gerade im Business, denkst du ja oft in Zahlen, also Outcomes, also wir wollen die und die Zahl erreichen. Wenn du mit Menschen arbeitest, ist es brutal schwer.
Ja.
Und ich glaube, da ist man auch klar, der Weg, den Thomas oder den Paul eingeschlagen hat, wo Thomas mit dabei ist. Ich sehe mich da quasi so als Pardon, quasi, also als Thomas den sportlichen Teil. Ich würde gerne eher das so, das Charakterliche, also Kompetenz, Charakter, gehört da zusammen und Thomas versteht all das. Also mit Thomas zum Beispiel arbeite ich jetzt auch schon länger mit dem Modell und die Unterhaltung, die wir zum Beispiel führen, Hammer. Also es ist wirklich, und da passiert auch was. Und Thomas war ja auch lange im Ausland, der sieht auch all das und hat es bis dahin halt noch nicht verbalisieren können. Oder das ist auch das Vorteil von einem Framework, du hast eine gemeinsame Sprache. Aber ich drift schon wieder ab. also der Weg, den Thomas und Paul eingeschlagen haben, das ist ja der Weg, den ich in England bei Chelsea kennenlernen durfte. Ja. Ich habe noch eine Studie machen dürfen, wo ich die City, United, Leeds, NLZ-Leiter und Liverpool NLZ-Leiter interviewt habe. Alle englischen Top-NLZs fahren genau diesen Weg, den wir jetzt fahren. Und ich könnte es wirklich versprechen, dass der Weg zum Erfolg führen wird. Und es ist Geduld, Patience und Faith. Also wir müssen auch dran glauben. Mhm. Wir brauchen nicht geduldig sein, aber tief im Inneren hoffen, dass es nichts wird. Wir müssen auch dran glauben. Und ich finde, das ist so, dieses Commitment ist unfassbar wichtig, wenn wir so einen Weg einschlagen. Und jetzt in Bezug auf die Frage auf die Charakterentwicklung. In Amerika haben sie immer gesagt, speziell ein Trainer, Roy Williams, wo unter anderem auch mit Michael Jordan gearbeitet hat, dass College ist keine 4-Jahres-Entscheidung, sondern eine 40-Jahres-Entscheidung.
Okay.
Und im Endeffekt ist es schwer, das zu quantifizieren, weil zum Beispiel jetzt bei mir, oder wenn du in der 7. Klasse jemand hast, der in der Schule jetzt nicht gut ist, der aber einen schweren sozialen Background noch hat und der sich dann zu jemandem entwickelt, wo, also auf eine bestimmte Art und Weise entwickelt, wo es vielleicht für den anderen, der ein Top-Umfeld hat, wo man sagen würde, boah, der hat ja gar nichts geschafft. Das, also Erfolg ist ja für jeden unterschiedlich. Mhm. Ne? Und deswegen, ich finde es also mit Menschen immer schwer zu sagen, dass wir das irgendwann sagen könnte. Worauf ich hoffe, ist, dass wir in 10 Jahren, 15 Jahren einen Kapitän haben beim BVB oder einen Spieler wieder haben, der sagt, ich will ja gar nicht weg. Also ich finde das so geil. Ich bin so vernetzt mit der Heimat, weil darauf will die Leadership Academy auch abzielen, dass wir diese Verbundenheit mit den Partnern aus der Lokalität, also mit lokalen Farmern und so, dass sie so sagen, ich bin ja so zu Hause, ich will gar nicht woanders hin. Und das natürlich in der Welt, in der wir gerade leben, mit dem vielen Geld, Ruhm, Fame, den es überall speziell in Großstädten gibt, ist es nicht einfach. Aber das ist sowas, daran würde ich das eventuell festmachen wollen oder können. Aber am Ende vom Tag, ich fokussiere mich auf den Prozess, auf die wissenschaftlich fundierten Mechanismen, wie wir da hinkommen können. Und ja, hab Faith und Patience.
Aber ich glaube, dass das wirklich ein ganz auch zentraler Aspekt in so einem, gerade in einem Club wie Borussia Dortmund ist, weil Fans, Spieler so richtig in ihre Herzen schließen. Klar sind Tore wichtig, klar sind Tackles wichtig, deine Körpersprache wichtig. Aber so diese kleinen Zwischentöne, hat der Spieler diesen Verein, diese Region überhaupt verstanden? Versteht er uns auf der Tribüne? Hm. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Argument.
100%.
Und da braucht es auch nicht viel, glaube ich.
Nein, wir hatten neulich Florian Kringe da für einen Workshop. Und er hat auch von sich erzählt. Und der war ja einer von den Spielern, nach jedem Spiel zur Süd ist. Gut oder schlecht, und hat mit ihm gequatscht. Und deswegen war das auch ein riesen Publikumsliebling. Mm. Und für mich, einer meiner besten Freunde, und dann höre ich auch auf, aber den musste ich nur erwähnen, Benjamin Trako heißt der. Der ist bei uns, wie nennt man das, Vorsänger jetzt, bei der Unity auch mit dabei.
Ja, okay.
Und ich habe das damals im Gymnasium, waren wir zusammen in der Schule, also 12. Klasse, da wurden wir ins Champions-League-Finale gekommen.
Ah.
Das war auch die 12. Klasse, nachdem er die Schule verlassen musste, weil er so wenig da war. Der war nur auswärts. Ja, aber durch ihn habe ich auch kennengelernt, was Borussia Dortmund wirklich ist. Schöner Fußball, ja, aber am Ende vom Tag wollen die Fans, dass wir auch die Tugenden, die BVB ist, also dieses ambitioniert sein, Intensität, Verantwortung zu übernehmen. Das ist, finde ich, auch mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als der feine Fuß. Und genau, da ist eben, das kann man fokussieren. Mhm. Dass sich das entwickelt, kann ich nicht garantieren, aber man kann sich darauf fokussieren und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es sich entwickelt, weil es explizit gemacht wird. Und bisher ist es eher so implizit und manche machen es nicht. Aber durch die Leadership Academy ist das Ziel, dass wir das explizit machen, dass wir das kontinuierlich machen. Und wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass wir da in 15 Jahren nochmal hier sitzen und hoffentlich, wie Tommy sagt, 11 Jungs aus dem NLZ haben, die dafür auch den Charakter haben, den BVB-Charakter haben.
Shoot for the stars, land on the moon. nehme ich vor allem mit aus unserem Gespräch heute, neben ganz, ganz vielen anderen Sachen und würde das einfach gern so stehen lassen, oder?
Ja, ja, war wirklich, war ein Podcast, der in die Nachspielzeit gegangen ist, aber zu Recht, fand ich wirklich top.
Absolut.
Also schön, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das, glaube ich, hat sich sehr, sehr gelohnt. Und da wir ja jetzt in die Sommerpause gehen, also nicht nur der BVB, sondern auch der Podcast, vielleicht noch ein paar rückblickende Worte. Also wirklich vielen Dank an alle Gäste, die in diesem Sonderformat waren. Wir haben es ja wirklich am Anfang der Saison erst gestartet, sind sehr zufrieden und wir bekommen auch von euch das Feedback, dass ihr sehr gerne dieses Mitarbeitendenformat hört.
Ja.
Und ja, vielen Dank auch an die anderen beiden Hosts, an Timo und Robin. Wir machen das ja immer wechselnd und können euch auf jeden Fall sagen, auch wenn dieser Podcast jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen stiller wird und wir in eine Pause gehen, wir kommen wieder in der nächsten Saison. Also behaltet das Abo, bleibt uns treu. Vielen Dank für eure Treue und wir sehen und hören uns dann in der kommenden Saison.
So machen wir's. Danke, Tim.
Ich danke euch.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.